Ja, ich wurde eingeladen, mit euch Kolosser Kapitel 3, 1 bis 11 durchzuarbeiten. Und es wird in gewissem Sinne ein ziemlich theologisches oder eine sehr theologische Predigt, die uns aber ein Grundverständnis geben soll, wie es darum steht, zu sein und gleichzeitig zu handeln. Nun, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich beobachte in der Christenheit und tatsächlich auch in meinem eigenen Leben, aber tatsächlich wirklich in der Christenheit, und überlegt mal genau dieses Beispiel, das ich euch jetzt bringe, dass sich Christen schwer tun, ausgewogen zu sein. Ja? Also Christen tendieren grundsätzlich dazu, bei bestimmten Themen so von der bekannten Seite des Pferdes runterzufallen. Ja? Und wir haben heute einen Bibeltext, der sozusagen ein Thema anschneidet, wo genau das ganz oft passiert. Und zwar geht es heute in unserem Bibeltext, Kolosser 3, 1 bis 11, wir werden später noch sehen, es geht sehr stark darum, dass wir als Christen sehr aktiv in unserem Leben Sünden ablegen sollen. Er schreibt sogar in einer gewissen, also in Befehlsform, tötet die Sünden in eurem Leben, ja? Tötet eure Glieder, also wo uns sehr aktiv oder wo sehr stark unser Wille angesprochen wird, dass wir etwas tun sollen. Und das ist genau der Punkt, wo einige Christen, sagen wir mal Gruppe 1, von der einen Seite des Pferdes fallen. Und zwar sagt die erste Gruppe, und sie liest diese ganzen Bibelstellen im Neuen Testament, die voller Imperative in Befehlsform geschrieben sind, und sie lesen Verse wie, tötet eure Glieder auf Erden, tötet die Unzucht in eurem Leben, ja, und sie sehen diese Aufforderung der Schrift, sie sehen den Inhalt ihrer Predigt, sie sehen so ihr eigenes Nachdenken, ihr eigenes geistliches Leben, ihr geistliches Fühlen, auch ihr Gottesbild, und alles blendet sozusagen nur diese Imperative ein. Und sie denken, mein Christsein besteht nur daraus, endlich Gott zu gefallen. Ja, das ist die eine Seite. Ich muss endlich gottgefällig sein. Wann ist Gott zufrieden mit mir? Dann, wenn ich schaffe, endlich meine Glieder zu töten, endlich nicht mehr zu sündigen. Endlich irgendwie ein stabiler Christ zu sein, ja? Und diese Menschen, sie empfinden ihr gesamtes christliches Leben wie ein Imperativ. Ja? Als wäre es ein einziger Befehl. Als wäre Gott dein Befehlshaber. Ist er auch auf der einen Seite. Und manch ein Christen, der dieses Denken hat, er macht es ja gar nicht unbedingt mit Absicht, und er merkt, er sieht diese Aufforderungen, er sieht die Bibel nur mit der Brille dieser Aufforderungen, die biblisch sind. Und manch ein von euch, der vielleicht so tickt, es setzt ihn so unter geistlichen Druck. Ja, auf den einen von euch, so er sieht diese ganzen Aufforderungen und er schafft sie scheinbar auch einzuhalten, und in ihm wächst so eine Überheblichkeit. Das ist nämlich genau das, was passiert. Es werden zwei Dinge passieren. Entweder es passiert, dass du so eine gewisse Überheblichkeit entwickelst. So, ja, ich kriege das ganz gut hin. Ah, Aufforderung von Paulus, super. Paulus gibt mir noch mehr, ja. So irgendwie, ich bin diszipliniert, ich krieg's hin. Das ist die eine Seite, aber es gibt einen ganz anderen Schwung, der nur diese Imperative sieht, die so unter geistlichen Druck geraten, die müde werden wegen dieser Last, diesem so, was will Christus noch von mir? Es reicht langsam. Und sie fangen an irgendwie, weil sie daran scheitern, an diesen Imperativen, und sie fangen an irgendwie, sich Regeln aufzubauen, irgendwie den Wecker früher zu stellen, damit sie es endlich schaffen, endlich früh aufstehen zum Gebet und so weiter, ja? Endlich passend zu sein für Christus, endlich so zu sein, dass ich Christus gefalle. Und ihr Leben ist alles andere als innerlich frei und froh, sondern bedrückt, verkrampft und gelähmt. Nun, was diese Leute, die auf dieser einen Seite vom Pferd fallen, vergessen, ist, dass Paulus im gleichen Kolosserbrief, im gleichen Kontext, unglaublich viel darüber schreibt, Gerade zu diesen Leuten, die immer machen müssen und wollen, um irgendwie endlich zu funktionieren. Dass der gleiche Kontext sagt, ihr seid Heilige. Du musst dich nicht mehr ohne Ende anstrengen, um endlich Gott zu gefallen, sondern du gefällst Gott. Das ist ja Kolosser 1 und Kolosser 2, Kapitel 1 und 2. Du gefällst Gott. Dein Schuldschein ist zerrissen. So, kein Grund mehr, dich die ganze Zeit selbst zu verdammen. Und Kolosser 1 und 2 beschreibt sogar, dass du schon längst ein neuer Mensch bist. Und das ist so diese frohe Botschaft, die frei macht. So diese Botschaft, die einen auch einfach mal durchatmen lässt. Und wir merken, die einen hinken auf dieser einen Seite, sie schauen nur auf dieses Tun und sie vergessen dieses in Christus zu sein, einfach in ihm zu sein. In Christus habe ich doch die Vergebung. In Christus bin ich doch heilig und gerecht. Das ist in Christus zu sein, in ihm zu ruhen. Aber, und wir wollen ausgewogen sein, es gibt eben auch die andere Seite von Christen. Diese Christen, die sehr gerne Kolosser Kapitel 1 und 2 lesen, die sehr gerne Bibelverse lesen und sich damit ermutigen, so mir ist vergeben, ich gehe nicht ins ewige Leben, ich bin frei, ich bin heilig in Christus. Und sie freuen sich daran und sie beten den Herrn dafür an und das ist ja auch gut. Und dann lesen sie Bibeltexte, wie wir heute lesen werden und sie sagen, alles, was mein Willen anspricht, alles, was etwas von mir verlangt, das ist gesetzlich. Das ist das andere Extrem. Die einen, die wollen die ganze Zeit tun und vergessen, in Christus zu sein und die anderen, die wollen die ganze Zeit in Christus sein und vergessen auch zu tun. Sie sagen, alles, was mein Willen anspricht, alles, was von mir fordert, etwas aufzugeben, etwas zu lassen, mich selbst zu verleugnen, das ist gesetzlich. Und wir merken, und vielleicht merkst du es bei dir selber, und ich merke es selber, und es gibt so viele biblische Themen, wo Christen Überbetonungen auf einer Seite machen. Und wir merken, wir müssen irgendwie diese beiden Dinge, und spätestens jetzt, so wie es der Daniel vorhin vorgestellt hat, mit dem Kolosserbrief, die ersten zwei Kapitel, und er hat euch das Buch empfohlen, meine Identität in Christus, Kolosser 1 und 2, aber jetzt kommt Kolosser 3 und 4, und das ist eine Einheit, wie eine Salami, die nicht tausendmal kleingeschnitten ist, sondern eine Gedankenheit. Und jetzt gehört eben auch die Heiligkeit. Es gehört zusammen und wir schneiden diesen Brief nicht durch. Ich bin freigemacht in Christus. Er wird mich doch verändern. Und das stimmt. Und darauf liegt auch das größere Gewicht. Das größere Gewicht liegt darauf, dass Christus sein Werk an mir tut. Dass er in mir lebt. Dass eigentlich alles an dem Herrn liegt. Aber es stimmt eben auch, dass er das tut durch dein Hinzutun. Das stimmt eben genauso. Am Ende macht er alles. Alle Dinge sind von ihm, durch ihn, zu ihm hin, damit am Ende allein er die Ehre bekommt. Am Ende wird das Endziel deiner Heiligung sein, er hat's getan. Aber er tut es in irgendeinem geheimnisvollen Rahmen durch dein Hinzutun. Und ich möchte bitten, jeden Einzelnen von euch, der jetzt vielleicht schon so seine vorgefertigte Meinung hat und sagt, na, ich tendiere eher zu der Seite oder nein, ich tendiere eher zu der Seite oder ich tendiere zu gar keiner Seite. Ich möchte jeden von euch bitten, der jetzt so seine vorgefertigte Meinung hat, mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen und selber zu sehen, wie Paulus beide Seiten betont, um nicht in dieses Ungleichgewicht zu kommen. Und ich werde den Hauptbibeltext auf Folie haben, aber wer von euch eine Bibel dabei hat oder vielleicht auch auf dem Handy oder so, es macht bestimmt Sinn, einfach dabei zu sein, weil ich sehr viel so aus der Vogelperspektive und versuche so die Kapitel und die Verse zusammenzuziehen. Und das kann man immer gar nicht so richtig darstellen, sondern wir springen mal von hier nach dort im Kolosserbrief, um diese Einheit zu erkennen. Nun, wir schauen uns jetzt also diese zwei Seiten nochmal kurz an. Schlag mit mir doch bitte Kolosser Kapitel 1, Vers 2 auf. Wir sind es, und er redet zu den Kolossern, also zu wahren Christen, in Christus Heilige, Kapitel 1, Vers 2. Das sind wir. Wir sind in Christus Heilige. Und er hat uns, wenn ihr in Kapitel 1, Vers 12 schaut, er hat uns bereits tüchtig für das ewige Leben gemacht. Das heißt, wir sind völlig zubereitet, wir gehen ins ewige Leben ein, wir müssen nichts mehr tun, er hat uns tüchtig gemacht. Und wenn ihr mit mir in Kapitel 1, Vers 21 geht, lesen wir diese köstlichen Wahrheiten, dass wir mit ihm versöhnt sind. Egal wie du noch strauchelst, egal wie du noch kämpfst, es ist alles gut mit Gott. Wir sind, Vers 22, heilig. Du bist tadellos und du bist sogar unverklagbar. So der Teufel kann nicht mehr zu Gott vor den Thron treten und dich verklagen, weil es nicht mehr geht, weil es keine Anklageschrift mehr gibt. Weil diese Anklageschrift am Kreuz hing. Das sind wir in Christus. Das lesen wir auch in Kapitel 2, 13 und 14. Alle Übertretung ist bezahlt. Und als ich heute Morgen hierher gefahren bin und ich habe noch im Auto gebetet, dass Gott mich segnet, und ich wusste ganz genau, ich passe nicht. Wie kostbar sind genau dann diese Verse, die es uns hier schreiben. Ich bin doch heilig. Es ist doch alles gut in Christus. Es ist doch alles gut in Christus. Kapitel 2, 13 und 14. Alle Übertretung ist bezahlt und am Kreuz hing dein persönlicher Schuldschein. Das heißt, Jesus Christus hing am Kreuz und über ihn war die Anklageschrift, die eigentlich deine Anklageschrift war. Ein Unzüchtiger, ein Pornoguckender, ein Lügner, jemand, der sehr gerne über andere lästert. So, das stand über dem Kopf von Jesus Christus. Und die Leute sind an ihm vorbeigegangen wie an einem Verbrecher. Dieser Hurer, der nie ein Hurer war. Er war sündlos, aber er hing für diese Sünde. So, deine Anklageschrift wurde seine Anklageschrift, aber sie ist erledigt, sie ist bezahlt. So, das ist, was wir in Christus sind. Schlagt es nicht mit auf, Philipper Kapitel 2, er wirkt in mir das Wollen, er wirkt in mir das Vollbringen. So, das tut Christus. Ich kann Christus so an seine Wahrheiten erinnern. Ich kann darin zur Ruhe kommen. Mein eigenes Herz, wenn es verklagt ist, kann ich an diese wunderbaren Wahrheiten erinnern. Es ist vollbracht. Ich bin versöhnt. Christus ist doch mein Freund und Gott ist mein Vater. Und das ist so dieser erste Teil des Kolosserbriefs. Und jetzt kommen wir im genau demselben Bibelbuch, wo Paulus ganz klar sagt, lieber versöhnter Christ, du bist eine neue Kreatur. Christus hat alles gut gemacht und genau deswegen töte jetzt deine Glieder. Genau deswegen kämpfe tagtäglich gegen die Sünde in dir. Genau deswegen. Und damit kommen wir zu unserem Bibeltext heute.
Ich hoffe, das Ding funktioniert.
Ja, wunderbar.
Okay.
Das ist der Bibeltext, der jetzt in Kapitel 3 beginnt. Und man sieht schon direkt die Einleitung in Vers 1. Also Paulus kommt aus Kapitel 2 und er redet die ganze Zeit sogar auch in Kapitel 2, dass wir von Neuem geboren sind, dass unser altes Leben gestorben ist, dass wir in Christus eine neue Kreatur sind. Und jetzt fängt er mit einem Bedingungssatz an. Und was er sagt ist, wenn ihr nun Kapitel 1 und 2 euch damit identifizieren könnt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, bist du das? Dann suche, was oben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du auferweckt bist, trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Warum? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und jetzt achtet auf das Wort daher. Er kommt immer noch aus diesem Kapitel 1 und 2. Daher, weil ihr eine neue Kreatur seid, tötet eure Glieder. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und auch ihr wart einmal so, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und jetzt legt ab Zorn, Wut, Lästerung, die Bosheit, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt euch nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Und auch hier, das seht ihr, es ist passiert. Da ihr ihn ausgezogen habt, zieht ihn aus. Versteht ihr? Und weil ihr den neuen angezogen habt, dann geht es ab Vers 12 weiter, zieht deswegen auch an, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles in allem Christus. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist es so interessant, wenn wir uns nochmal an die Einleitung erinnern und wo ich versucht habe, so ein bisschen das Evangelium aus Kapitel 1 und 2 uns so ein bisschen vor Augen zu malen, dass Paulus eigentlich in Vers 1 mit einem Bedingungssatz beginnt, aber auch so ein Stückchen weit rhetorisch. Und diese rhetorische Frage, dieser Bedingungssatz, er soll Gleichgewicht bringen. Erinnert ihr euch noch an das Ungleichgewicht, an die Menschen, die so gerne kippen? Und Paulus möchte Gleichgewicht bringen. Und er schreibt, wenn oder weil ihr mit Christus auferweckt seid. Also wenn du als Anwendung sagst, ich möchte so gern diese Segnungen aus Kapitel 1 und 2 für mein Leben haben. Ich nehme sie so gern in Anspruch. Ja, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mit Christus auferweckt worden. Ich habe eine Wiedergeburt erfahren. Ich bin sein versöhntes Kind. Ich komme und ich möchte in den Himmel. Wenn das so ist, lieber Christ hier heute in Bayreuth, wenn das so ist, dann verfolgt mit mir die Argumentation ganz kurz. Wenn das bei dir so ist, dass du mit Christus auferweckt worden bist, was sollst du tun? Beginne aktiv zu suchen. Und suche nicht nur, sondern trachte auch nach den Dingen, die oben sind, also so oberste Ziele, gehen wir dann noch drauf ein. Und wenn du mit Christus auferweckt worden bist, was sollst du als nächstes tun von der Argumentationskette? Deswegen töte deine Glieder. Deswegen töte die Sünde. Deswegen lege das alles ab. Und lügt euch nicht an. Und was ist die letzte Begründung? Weil du doch diesen alten Menschen abgelegt oder ausgezogen hast. Also du hast ihn ausgezogen und das ist immer so interessant, es sind so ganz viele Gegenüberstellungen in dem gesamten Text. Du hast ihn ausgezogen, das ist passiert und gleichzeitig sagt er, lege es ab. Und sowas kommt ständig. Du bist gestorben, ganz interessant, sehen wir gleich noch, du bist den Dingen, dem alten Menschen gestorben und jetzt töte. So merkt ihr, wie diese Worte im Grunde dasselbe sagen. Du bist gestorben, jetzt fang an zu töten. Du hast ausgezogen, jetzt fang an auszuziehen. Das ist eigentlich die Theologie dahinter. Und dieser ganze Abschnitt, wenn ihr ihn selber auch, ich versuche ein bisschen was aufzudecken, er ist ständig von Gegenüberstellungen gespickt. Komplett die ganze Zeit. Ständig. Und das ist eigentlich, was er sagen will, ich will mit euch jetzt nicht heute hier so Vers 5, 6, 7, 8, da wo die ganzen Sünden aufgezählt sind, mit euch hier so eine Themenpredigt über die ganzen Sünden machen, gar nicht. Ich will euch einfach nur zeigen, was das Konzept ist, denn die Sünden, die da aufgezeigt sind, das sind so ein paar. Aber vielleicht hast du ganz andere Sünden. Es ist einfach ein pauschales, Beispiel für Sünden. Und wir wollen sehen, was ist das Konzept, was ist das göttliche Prinzip, um im gesunden Gleichgewicht zu sein. Von Gott geliebt, von ihm, durch ihn gestorben, auferweckt und jetzt sterben wir tagtäglich und ziehen das Neue an. So, ich habe es eben erwähnt, schaut mit mir in Vers 3. Und auch hier, das ist ganz interessant, dass Paulus neben diesen ganzen Dingen, dieses tötet und legt ab, dass er ständig auch an den Stand erinnert aus Kapitel 1 und 2. Also der blendet es nicht aus, sondern seine ganzen Anforderungen sind verknüpft mit dem Stand. Das seht ihr in Vers 3. Du bist gestorben. Er erinnert ihn an das, was passiert ist, Kapitel 1 und 2. Du bist der Macht und dem Urteil der Sünde gestorben. Du bist wiedergeboren. Du bist gestorben. Und jetzt, wie ich eben erwähnt habe, schaut in Vers 5. Achtet darauf, was Paulus jetzt für ein Wort benutzt. Weil du gestorben bist, beginne nun was, Vers 5? Beginne zu töten. Beginne gegen deine Begierden und deine Glieder. Er nennt es ja Glieder, das heißt unser Fleisch, das nicht erlöst ist. Innerlich sind wir einfach eine neue Kreatur, wir sind wiedergeboren. Gott hat uns ein neues Herz gegeben, das Gottes Willen tun möchte. Das kennst du ja. So, du kennst es doch eigentlich, diesen Wunsch zu haben, jetzt nach Gottes Willen zu leben. Und dann merkst du aber, dass du diese Glieder hast. So innerlich bist du gestorben und neu auferweckt zu einer neuen Kreatur. Aber du hast noch diese Glieder. Und Paulus sagt deswegen, du bist doch innerlich gestorben. Du hast doch jetzt dieses neue Herz. Christus wohnt doch in dir und bewirkt in dir Gutes. Aber dazu gehört, dass du diese alten Glieder, die du noch hast, unterdrückst, gegen sie ankämpfst. In der Kraft des Geistes. Aber hier, so da gehört auch unser Wille dazu. Du bist durch Christus in dir nicht mehr derselbe. Nun, ich habe eine Geschichte gehört von Augustin. Augustin war wohl ein ziemlicher Weiberheld vor seiner Bekehrung und hat da ziemlich viele Frauengeschichten gehabt. Und dann hat er sich bekehrt und dann ist er irgendwann mal wieder nach Rom gekommen. Und dann sieht er da irgendeine alte Bekanntschaft, die er hatte. Ja? Und dann ruft so diese Bekanntschaft, Augustin, Augustin, ich bin's. So. Und man sieht nur, wie Augustin plötzlich anfängt, schneller zu laufen und einfach nur ruft, ja, aber ich bin es nicht mehr. Aber genau das ist es. Er ist es nicht mehr. Er ist es nicht mehr. Er ist eine neue Kreatur. So sein altes Leben hat wieder nach ihm gegriffen. Und früher wäre das Erste, was er getan hätte, er wäre auf diese junge Dame zugegangen. Oder alte Dame, das wissen wir jetzt nicht. Aber ihr versteht das Prinzip, ja? Aber was er macht ist, schnell weg und sagt, ich bin es nicht mehr, ich bin es nicht mehr. Ja, meine Glieder, aber was er macht ist, er tötet diese Glieder, indem er schneller läuft. Ja? So einfach, um das ein bisschen greifbar zu machen. Du trägst noch dein Fleisch mit dir, das ist so. Sonst müsste Paulus das hier nicht schreiben. Du bist geistlich diesem Leib gestorben, aber es meldet sich noch. Du hast ein Herz, das Lust hat nach Gottes Wegen. Er hat dich auferweckt zu neuem Leben, um plötzlich Gefallen zu haben an Gottes Wegen. Und weil das alles passiert ist und weil du das bist in Christus, weil du in Christus eine neue Kreatur bist, weil du in ihm heilig bist, weil du in ihm der Sünde gestorben bist, weil das alles passiert ist. Beginne. Die Sünde in deinem Leben neu zu töten. Und es kann sein, dass wir einschlafen. Es kann sein, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es kann sein, wenn du Dinge irgendwie nicht loslässt oder ständig tust, dass man auch seine Antenne verliert, dass man irgendwann aufgibt, dass man irgendwann diesen Kampf einfach nicht mehr kämpft oder dass man so resigniert, weil man es einfach nicht schafft. Aber wenn du es nicht schaffst, dann geh wieder in Kapitel 1 und 2 und erinnere dich daran, dass du unverklagbar bist. Und wenn du den Herrn dann anbetest, von den Knien hochgehst, beginne wieder zu töten, bis du stirbst. Also bis du dann wirklich stirbst, ja. Selbe Prinzip sehen wir in Vers 8 und 9. Lege diese ganzen Sünden ganz aktiv ab und erinnert wieder an das, was wir bereit sind. Lege ab, warum? Da du ja den Alten ausgezogen hast und im Vers 10 den Neuen, ups, ich bin auf der falschen Folie, Vers 10 und den Neuen angezogen hast. Also, das ist passiert. Du hast den alten Menschen ausgezogen. Punkt aus, ein für alle Mal. Du hast den neuen angezogen. Punkt aus, ein für alle Mal. Und was jetzt passiert ist, dass du nach dem Ebenbild dessen erneuert wirst. Das heißt, das passiert noch. Das ist Gegenwart. So, du hast den alten ausgezogen. Du hast den neuen angezogen. Und jetzt beginnt gerade ein Prozess. Der ist noch nicht abgeschlossen. Seht ihr das? Er wird erneuert. In das Bild von Jesus Christus. Es passiert genau jetzt. Es passiert gerade. Aber damit das passiert, tötet, legt ab, handelt mit, kämpft. Wenn ihr fallt, steht auf, lasst euch reinigen, freut euch an der Liebe des Herrn, freut euch darin, dass ihr in ihm heilig seid. Und dann tötet und kämpft. Und wenn sich dein Fleisch wieder erhebt, töte es. Durch Gebet, durch Ringen, durch Fliehen zu Gott. Ja, das mal so zur Grundstruktur des Textes. Das war einfach mal so eine Vogelperspektive, um ein bisschen einfach die Argumentation zu verstehen und zu verstehen, um was es hier geht. Und wir wollen jetzt ein Stückchen weit noch abschnittsweise den Text durchgehen. Und zwar starten wir hier mit den ersten vier Versen. Also wie wir schon gesehen haben, ist hier diese Bedingung, also du bist mit Christus auferweckt, wenn du es wirklich bist, dann beginne jetzt nach dem zu trachten, was droben ist. Und das ist ein klassischer Satz und man könnte euch jetzt fragen, also es ist jetzt überhaupt nicht überheblich gemeint, sondern einfach die Realität, und dich fragen, ja, was heißt denn hier, trachte nach dem, was droben ist, so wo der Christus ist. Ja, und dann wird es viele bunte Antworten geben. Ja, irgendwie was himmlisch ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so. Und es stimmt auch alles. Aber so richtig präzise, finde ich, sind die Antworten da nicht. Und wir wollen genau wissen, ja, was ist denn, was droben ist? So, Paulus, du willst also, dass ich anfange, jetzt nach den Dingen zu leben, die droben sind, die sozusagen göttliche Natur sind? Dann sag mir bitte, was es ist. Und ich denke, die Antwort gibt uns einfach der Textzusammenhang. Und ich will es euch gleich noch ausführen, aber der Textzusammenhang redet davon, dass wir Sünde ablegen sollen, dann ab Vers 12 gute Dinge anziehen sollen, alles, was ihr tut, also auch dienen sollen, uns mit dem Wort Gottes und dem Gebet beschäftigen sollen und im Grunde alles, was sich den ganzen Kolosserbrief noch durchzieht. Das sind im Grunde die Dinge, die Paulus meint, wenn er sagt, trachtet nach dem, was droben ist. So, wie komme ich darauf? Denkt mit. Das Erste, was er sagt, ist, oder eigentlich das Zweite, ist in Vers 2, trachtet nach dem, was oben ist. Und was ist das Gegenstück von oben? Nicht das, was auf Erden ist. Also der Umkehrschluss ist, es gibt etwas, was auf Erden ist und es gibt etwas, was oben ist. Ja? Und er sagt, tut nicht das, danach trachten, was auf Erden ist, sondern dem, was oben ist. Ja? Ist eigentlich nachvollziehbar. Wir sollen unser Blick also auf das richten, was himmlisch ist, was gut ist, was nicht auf Erden ist. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist denn auf Erden? Jetzt schauen wir in Vers 5. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und dann beginnt er nämlich zu erklären, was dieses Böse auf Erden ist. Und der Umkehrschluss ist, dieses Positive trachtet, was oben ist, denn er beginnt ja dann zu erklären, was wir alles anziehen sollen ab Vers 12. Und das ist einfach ein Gottesdienst. Das, was auf Erden ist, nicht danach zu trachten, nicht nach Unzucht zu trachten, nicht nach meinem Zorn nachzugehen, meiner Wut und Habsucht, die Götzendienst ist, also diesen Dingen, die es in meinem Leben gibt, wo ich immer mehr will, wo ich immer mehr anhäufe. So genau diese Dinge sollst du nicht mehr tun, sondern töte sie, auch wenn dein ganzes Fleisch es möchte. Trachte nicht danach, sondern trachte danach, einen Charakter zu bekommen wie Jesus Christus ab Vers 12. Das ist eigentlich der Gedanke. Du bist Christ, deine Sünden sind vergeben, du hast alles bekommen und jetzt fange an im Alltag, dieses, was auf Erden ist, deine Unzucht, deine unreinen Gedanken, die Habsucht, die ich eben erwähnt habe, deine Zornesausbrüche, dein Lästern, dein Lügen, deine Ausreden, was auch immer. Greife diese Dinge an. Warum? Weil du das nicht mehr bist. Du bist nicht mehr der Lügner von früher. Du bist es nicht mehr. Und du bist auch nicht mehr der Unzüchtige von früher. Du bist es nicht mehr. Du bist nun heilig in Christus. Ja, aber meine Glieder, so, ich falle immer noch so oft in den Sünden. Ja, genau deswegen schreibt Paulus das ja auch. Genau deswegen schreibt das ja. Aber er sagt gleichzeitig, beginne es anzunehmen oder nicht anzunehmen, dagegen aufzunehmen sozusagen. Ja? Also beginne an zu kämpfen, das ist, was ich meine. Ja? Und es kann sein, dass du müde bist von diesen Anforderungen der Schrift. Dass es anstrengend ist, unser praktisches Leben irgendwie immer wieder mit Christus abzugleichen. Diese Spannung, in die du gestellt bist. Aber es ist einfach Gottes Wille, dass wir wachsen. Es ist einfach sein Wille, dass du wächst, dass du erneuert wirst in das Ebenbild von Jesus Christus. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, weil die Zeit vorangeschritten ist, ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, aber wir überfliegen ein paar Dinge, aber eine Sache möchte ich noch kurz ansprechen, und zwar diese ganze Theologie, das ist ja auch ein bisschen theoretisch, finde ich, was wir jetzt angesprochen haben. Irgendwie entdecken wir uns darin vielleicht wieder, aber irgendwie ist es auch sehr theoretisch. Irgendwie so ein Konzept, dass man glauben muss, ich bin also gestorben und irgendwie bin ich heilig und ich merke davon nichts. Das heißt, ich muss ja die ganze Zeit mein Leben so an der Schrift abgleichen und die Schrift sagt etwas anderes, was ich selber in mir entdecke und so. Das ist ja Glaubenskampf. Aber meine Frage ist so, was heißt das jetzt persönlich für dich mit deinen Kämpfen mit der Sünde? Was ganz wichtig ist, Paulus, er redet zu Gläubigen. Das ist ganz wichtig, er redet nicht zu Ungläubigen. Hier geht es um Gläubige und das sehen wir unter anderem in Vers 7. Da wollen wir jetzt nochmal unser Augenmerk kurz drauflegen. Ja? Wir sehen also in Vers 7, die Kolosser lebten einmal in diesen ganzen Dingen. Unzucht, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten und so weiter. So. Und Vers 7 sagt, ihr wart auch einmal so. Ihr lebtet. Ihr seid darin gewandelt. Wir sehen also, die Kolosser, es gab eine Zeit in ihrem Leben, sie hörten nie auf, diese Sünden zu tun. Sie haben nicht mal daran gedacht, damit aufzuhören, sondern sie haben es geliebt. Wie ein Augustinus die Frauen geliebt hat. Sie haben es geliebt. So, das ist es. Ihr lebtet, ihr wandeltet, ihr freutet euch. Ihr habt euch gefreut, in dieser Sünde zu leben, es voranzutreiben. Ihr dachtet nicht einmal daran, aufzuhören. Und dann kam Jesus Christus und er hat ihnen ein neues Herz gegeben. Sie sind diesen Dingen gestorben. Und was wir jetzt in Vers 7 lesen ist, dass sie diese Dinge nicht mehr tun. Weil das ist wieder Vergangenheit. Als ihr in diesen Dingen lebtet. Also sie leben nicht mehr darin. Ja? Ist das soweit nachvollziehbar? Einmal lebten sie darin, jetzt ist es Vergangenheit. Sie haben ein neues Herz, sie wollen diese Dinge gar nicht mehr. Das ist der Stand, wie es so ganz praktisch bei ihnen ausschaut. Obwohl sie nicht mehr in diesen Dingen leben, Vers 7, so wie du nicht mehr in den Sünden deiner Jugend lebst, Vers 7, ist doch die Wahrheit, dass dieselben Kolosser, die einst darin gewandelt sind und darin lebten, es jetzt nicht mehr tun, trotzdem töten müssen. Versteht ihr das? Sie müssen trotzdem töten, weil diese Dinge immer wieder hochkommen. Sie leben es nicht mehr in voller Entschiedenheit. Aber es kommt hoch. Es kommt wie Unkraut immer wieder hoch. Und er sagt, tötet. Und töten ist so ein starkes Wort. Tötet es. Und wenn du Probleme hast mit Unzucht, töte es, sobald es hochkommt. Wenn deine ungläubigen Freunde dich zu irgendwas verführen wollen, töte es und lauf schneller wie Augustinus. Ja? Das müssen wir tun. Das müssen wir tun. Wenn du das weglässt, kippst du. Du kippst dann. Von der einen Seite, ja? Wenn du nur ans Töten denkst und vergisst, dass der Herr dich liebt und dich heilig gemacht hat und dazu befähigt, kippst von der anderen Seite. Aber die Wahrheit ist, du bist neu. Du bist neu. Du wandelst und lebst nicht mehr in den Dingen, weil du ihnen gestorben bist. Und gleichzeitig hast du zu töten, an dir zu arbeiten, auch Dinge abzulegen, die sich so, das sind ja auch so Charakterzüge, zu lügen, zu lästern, zornig zu sein. Das ist ja nicht so wie hier oben diese Glieder, die sich melden und auf einmal hast du unzüchtige Gefühle oder sowas oder Leidenschaften oder so, ja, sondern das hier unten ist eher so Charakter und er sagt, deswegen legt es ab, so, fangt an, damit aufzuhören. Nun, es ist ein sehr jugendliches Wort, das ich jetzt nutze, aber ich habe mir gedacht, dass ich das nach so einer Predigt schon noch verwenden will. Und zwar steht auf meinem Skript, jetzt bevor der letzte Text kommt, das ist jetzt der Schluss, steht da in Großschrift Real Talk. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Real Talk ist. Das ist einfach mal so ehrlich von der Leber gesprochen, oder wie sagt man, das war falsch jetzt, ne? Aber so, nun, Real Talk, sehr theologisch, sehr strikt alles, ganz klar, du bist ein neuer Mensch, du musst töten, ganz logisch, wenn du es nicht schaffst, ja, dann tu es nochmal und so. Der Real Talk ist aber, dass ich ganz genau weiß, wie schwer der Kampf gegen die Sünde ist. Ich habe heute tatsächlich, nicht heute, die vergangene Woche selber einige Dinge aus den Versen 5 bis 8 sehr drin versagt, tatsächlich. War zornig meiner Frau gegenüber. Ich meine, wir haben gerade ein drittes Kind bekommen und zu Hause ist schon ziemlich stressig gerade, weil unsere drei Kids ziemlich eng aneinander sind. Aber das sind ja keine Ausreden. Das bringt ja nur hervor, wozu ich in der Lage bin. Ja? Und ich war nicht so nett. Ja? Und gleichzeitig wusste ich, ich soll über diesen schönen Bibeltext predigen, dass ich dieser Dinge doch eigentlich gestorben bin. Also ihr versteht jetzt the real talk. Ja? Es ist so, wenn wir gegen Sünden kämpfen, manchmal, bei manchen Sünden funktioniert es ziemlich schnell, bei manchen Dingen brauchst du einfach Geduld. Das ist so einfach die Wahrheit. Manchmal muss man so ein bisschen auch geduldig und gnädig mit sich selber sein, ja? Weil der Herr gnädig mit dir ist. Nicht enttäuscht sein, wenn Dinge nicht sofort laufen, ja? Und es ist so gut, wenn ihr eine Woche hinter euch habt, so wie ich es jetzt hatte, ist es einfach so gut zu wissen, Kolosser 1 und 2 zu haben. Einfach zu wissen, oh Herr, vielen Dank. Danke, dass ich in dir heilig bin. Danke, dass mir doch vergeben ist. Danke, dass ich meine Schuld bekenne und du nicht mehr darüber nachdenkst. Ist es nicht dieses Wohltuende, genau dann, wenn wir uns in diesem Kampf befinden? Wir töten und wir kämpfen und wir fallen. Und wir fallen so. Und dann soll ich predigen und ich denke mir, oh Herr, wie soll ich? Aber ich predige als ein Kranker zu Kranken. Versteht ihr? Ich predige ja nicht meine Gedanken, sondern das Heilmittel aus dem Wort. Das ist Kolosser 1 und 2. Und gleichzeitig hoffe ich, dass auch ihr das, was Paulus befiehlt, ab Kapitel 3, dass ihr es neu ernst nehmt, dass ihr neu anfangt zu kämpfen. Wirklich. Wir sind jetzt Gottes Kinder und er möchte und arbeitet daran, dass wir Christus ähnlich werden. Und ich wünsche euch, jedem Einzelnen, und ich wünsche es auch mir, dass ich einfach so eine neue Erweckung in meinem Herzen bekomme, dass ich einfach wieder so eine neue Freude habe, diesen guten Kampf zu kämpfen. Dass es keine Last ist, dass es für mich Freude ist, den guten Kampf zu kämpfen. Und wie Paulus zu sagen, ich habe ihn gekämpft am Ende meines Lebens und jetzt warte ich auf die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr geben wird. In dem Herrn sind wir alles. Und trotzdem gehört laut diesem Text ein aktives Dazutun unsererseits dazu. Das können wir nicht wegstreichen, sonst müssten wir diese Bibelstellen wegstreichen. Amen.